wir packen alle viel zu viel in zu wenig Zeit rein, wenn man sich mit dem Thema Schlafmedizin beschäftigt, für die Erholung und unsere Gesundheit möglicherweise der allerwichtigste Faktor ist. Und wenn man sich so vorstellt, wie das früher so war, dann hat unser Gehirn jetzt ja eigentlich überhaupt keine Ruhephasen mehr. Trotzdem ist die Antibabypille immer noch die häufigste Verhütungsmethode der jungen Frau.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Stress kann für unseren Körper und unsere Psyche gefährlich werden. Um einen vernünftigen Umgang mit Stress zu finden, ist es zuerst einmal wichtig, den Stress zu verstehen. Stress ist eine Reaktion unseres Körpers auf eine Situation, in der wir unter Druck stehen und uns handlungsunfähig fühlen. Diese Reaktion ist ein evolutionsbedingter Mechanismus, der uns beschützen soll. Wie sich dies auf unsere Gesundheit und damit verbunden unseren Lebensalltag auswirkt, werden wir in unserer heutigen Folge besprechen. Aus tiefer Überzeugung, dass unsere Hormone, unsere Ernährung, unser Bewegungsverhalten und die Versorgung mit Vitalstoffen nicht nur eng miteinander verbunden sind, sondern sich auch gegenseitig beeinflussen, zählen zu den Spezialgebieten unseres heutigen Gesprächsgastes und Experten. Er bezieht diese Faktoren immer in seine Behandlungen mit ein. Dr. Christian Mattei hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben und ist Autor vieler wissenschaftlicher und populär medizinischer Fachartikel. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Vielen Dank.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns mit heute mal das Thema Stress, Hormone und damit verbunden auch der Lebensalltag und vor allem der Schlaf, der so wichtig ist und oft nicht so berücksichtigt wird, dass wir über diese Themen sprechen können. Es ist sehr vielfältig. Eigentlich haben wir da sehr viele Bausteine drinnen in unserem Titel. Aber wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, hängt ja alles auch miteinander zusammen. Vorweg mal eine Frage an dich. Was ist für dich der perfekte Start in den Tag? Wie stressfrei oder wie gut vorbereitet startest du in einen Tag, um wirklich dann fit dafür zu sein?
Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich relativ leicht beantworten kann. Bei mir ist mein Lebensalltag teilweise auch notwendigerweise relativ gut strukturiert. Und wenn ich weiß, dass ich viel zu tun habe, was meistens der Fall ist, mache ich mir auch Gedanken, wie ich diesen Tag planen könnte. Und das Allerschlimmste für mich ist tatsächlich auch, den Tag in Zeitnot zu beginnen. Ja, ich möchte heute bei unserem Gespräch absichtlich dieses Wort Stress nicht allzu oft in den Mund nehmen, weil ich es nicht mag. Es löst in mir kein gutes Gefühl aus. Wobei man ja weiß, dass Stress ja nicht nur Negatives mit sich bringt. Ja. Ich beschreibe es ganz gerne so als Dysbalance zwischen B- und Entlastung. Weil eine gewisse Belastung macht durchaus Sinn. Das braucht auch unser Körper, das brauchen wir mental, das braucht unser Immunsystem. Das heißt, die Idee, uns von allem fernzuhalten, was uns belastet, ist schlichtweg falsch. Und das, was ich mache zum Beispiel, ist ein zeitiges Aufstehen, unabhängig davon, dass ich weiß, wie mein Tag abläuft. Und das ist zum Beispiel was viele falsch machen, ist, dass sie sagen, bis zur letzten Minute das Bett genießen, in dem Wissen, das wird alles fürchterlich eng. Ja. Man muss sich vorstellen, dass, um gleich mal zum Thema zu kommen, das uns bekannteste und möglicherweise auch wichtigste Stresshormon, das Cortisol, in der Früh besonders hoch ist. Ja. Das soll so sein, weil das Cortisol auch das Schlafhormon Melatonin antagonisiert. Das heißt, wir wollen ja, dass das Schlafhormon in der Früh sinkt, weil sonst werden wir ja permanent müde und den ganzen Tag müde. Also das soll so sein. Auch die Idee, dass das Stresshormon jetzt nicht zu hoch sein soll, ist nicht immer richtig und wünschenswert. In der Früh soll es hoch sein. Wenn es aber übertrieben hoch ist, weil du sozusagen schon nach dem Aufstehen in Druck und Zeitnot gerätst, dann kannst du damit die physiologische, also von der Natur vorgegebene Cortisolkurve, also den Tagesverlauf, negativ beeinflussen. Also das ist für mich das Allerschlimmste, in der frühen Zeitnot zu geraten. Und das sehe ich auch bei vielen Menschen, die zu mir in die Ordination kommen, dass das so ist. Also zum Beispiel ein interessantes Phänomen, dass mittlerweile, würde ich sagen, zum Arzttermin 25% zu spät kommen, 70% auf die Minute genau kommen und die restlichen Prozent kommen ein paar Minuten früher, setzen sich in Ruhe hin, so wie man das machen sollte. Ja. Und das schränkt einen sogar ein in der Behandlung, weil wenn jetzt jemand zu mir reingehetzt kommt, ja, weil er zu spät ist oder gerade auf die Minute und dann zum Beispiel danach fragt, da können wir mein Stresshormon messen. Dann würde ich sagen, na, was soll ich denn jetzt messen, wenn sie hier reinstürmen? Ja, also das ist ein interessantes Phänomen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns Menschen heutzutage am meisten belastet. Und so abgedroschen dieses Stresswort sich anhören mag, so bedeutend ist es für unsere Gesundheit. Das heißt, wir packen alle viel zu viel in zu wenig Zeit rein. Und da ist Struktur über den Tag. Meine Tage verlaufen relativ langweilig, weil das immer das Gleiche ist. Ja, ich stehe in der Früh auf, gehe ins Bad und bin der das Frühstück macht und fahre dann eben zeitig in die Ordination und bin dann ganz nah in der Ordination und dann läuft der Tag weiter. Also alles so strukturiert, was das menschliche Gehirn macht. Das heißt, als Tipp und Empfehlung ist Struktur, sich Gedanken machen am Vortag, wie verläuft der nächste Tag. Sollte ich vielleicht 15 Minuten früher aufstehen, damit es nicht schon stressig in der Früh beginnt.
Könnte es natürlich vor allem beim Wecker am Handy mit dem Snoozer oder wie das heißt, ne? Dass man nochmal 5 Minuten, 5 Minuten noch, und das ist halt so, was man sollte ja munter werden und aufstehen, aber hin und wieder verfolge ich auch ein bisschen in das, dass ich heute noch 5 Minuten liegen werde.
Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ja, ist schön im Bett und es ist meistens so, dass man am Wochenende den weniger Drang hat, im Bett liegen zu bleiben. Und unter der Woche würde man für jede Minute töten, die man liegen bleiben kann. Ja. Die Regelmäßigkeit des Zu-Bett-Gehens und des Aufstehens, unabhängig davon, dass das menschliche Gehirn Rituale, Struktur, Rhythmen, Regelmäßigkeiten liebt, ja, das ist so in uns verankert, ist für das Energieniveau und auch die Schlafqualität immens wichtig. Das ist zum Beispiel was, was ich erst eigentlich seit so 2-3 Jahren praktiziere, dass ich wirklich versuche, und dazu gibt es auch gute Studien, zu einem ähnlichen Zeitpunkt ins Bett zu gehen, zu einem ähnlichen Zeitpunkt aufzustehen. Der Nachteil an dieser Sache ist, man sollte das auch am Wochenende tun. Wenn man das aber über eine gewisse Zeit macht, wirklich, und da geht es um plus minus 30 Minuten, das ist die Empfehlung, dass man weiß, okay, man sollte plus minus 30 Minuten immer zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen. Da ist also die Konsistenz, was die Zeit des ins Bett gehens und des Aufstehens angeht, noch wichtiger als die Schlafdauer. Und wenn man das schafft und eine gewisse Zeit lang praktiziert, hat man tatsächlich in der Früh nicht mehr das Bedürfnis, liegen zu bleiben. Weil sich der Körper so sehr an diesen vorgegebenen Rhythmus gewöhnt hat, dass auch ich wirklich federleicht am Wochenende um 6 Uhr aufstehe. Ohne ja. Das Gefühl und das Bedürfnis, boah, ich will jetzt total gern bis 10 Uhr schlafen. Ne? Und wenn du so weit bist, was jetzt nicht unbedingt so einfach ist und auch eine gewisse Zeit bedarf, dann ist dieser Wunsch des Liegenbleibens eigentlich nicht mehr vorhanden.
Jetzt, wie du sagst, natürlich, damit man in den Morgen gut starten kann, ist ein guter, gesunder oder ausreichender Schlaf ja Voraussetzung. Aber was rätst du jetzt wirklich deinen Patienten und Patientinnen, die zu dir kommen, was ist der gesunde Schlaf? Ich meine, das beginnt ja mehr oder weniger schon am Abend. Wir haben einmal extra eine Schlaffolge gemacht, vor 2 Jahren schon haben wir mit einem Schlafexperten gesprochen. Mhm. Aber was ist da so dein Tipp, dass man sagt, okay, was kann ich abends schon vorbereitend machen, dass ich dann wirklich auch runterkomme? Weil oftmals ist ja ein bisschen das Problem, wie du vorher richtig gesagt hast, man packt viel zu viel in zu wenig Zeit. Das heißt, arbeitet entweder in den Abend hinein und soll dann von der Arbeit nach Hause kommen und duschen, bumm, schlafen. Geht ja nicht, weil du bist ja noch so aufgerührt und Denkst du über den Tod?
Ich hab da kein Problem damit.
Aber ich würde es jetzt nicht so schaffen. Und ich brauche dann am Abend, dass ich noch mehr einen Tee trinke und dass ich runterkomme und wirklich müde werde, weil sonst geht das nicht. Oder man geht nur trainieren, weil man halt arbeitet bis am Abend und dann muss man halt nur trainieren gehen, damit man das noch kopffrei bringt und dann kann man auch nicht gleich schlafen gehen. Also was für Tipps gibst du so, dass man wirklich gut arbeitet, dass man dann auch schlafen gehen kann?
Also die Frage wird auch oft gestellt, wie lange ich schlafen sollte, der Mann schlafen sollte. Und ich würde das jetzt nicht pauschalieren, sondern individualisieren. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Idee, die zwischen 6 und 8 Stunden liegen kann. Aber wenn man jetzt irgendwo liest, 8 Stunden wäre super und man fühlt sich jeden Tag bei nur 6 Stunden Schlaf super fit und ausgeschlafen und erholt und ausgeruht, dann go for it. Ja, dann würde ich jetzt dem oder derjenigen nicht sagen, dann musst du aber unbedingt 2 Stunden mehr schlafen. Interessant finde ich auch, dass diesem Thema Schlaf noch viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird, beziehungsweise ganz im Gegenteil, dass vielleicht sogar ein bisschen als Schwäche gesehen wird, wenn man früh ins Bett geht, ja, also eine Lusche, weil du jetzt um 9 Uhr ins Bett gehen musst. Wenn man sich mit dem Thema Schlafmedizin, was ich leidenschaftlich gerne tue, beschäftigt, das ganz anders sehen muss, weil das für die Erholung und unsere Gesundheit möglicherweise der allerwichtigste Faktor ist. Und ja, da gibt's jetzt ganz viele Dinge, die den Schlaf positiv oder auch negativ beeinflussen. Und ja, natürlich muss man auch da schauen, dass man das individuell anpasst an den Lebensalltag des oder der Einzelnen. Und weil du das angesprochen hast, Sport, das würde ich jetzt auch nicht pauschalieren. Man weiß, dass Sport natürlich wahnsinnig aktivieren kann. Und wir sollen ja am Abend zur Ruhe kommen. Das gilt ja auch für das Cortisol. Das heißt, die Cortisolspiegel sind am Abend tendenziell wesentlich niedriger als in der Früh, was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist. Und wenn du also Dinge tust, damit das Cortisol oder dass das Cortisol nicht niedrig ist, wird das auch die Ausschüttung deines Schlafhormons beeinträchtigen. Und das kann unabhängig von Arbeiten, Stress, Gedankenwälzen, spätem Essen vielleicht, natürlich auch sogar der Sport sein, der eigentlich ja toll ist. Und auch die Frage kriegt man öfter gestellt, na, was mache ich denn jetzt? Ich komme eigentlich nur um 20 Uhr zum Sporteln, sonst komme ich gar nicht dazu. Dann würde ich empfehlen, eben das auszuprobieren. Und ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn ich meinen Sport nicht um 18.30 Uhr beende, schlafe ich schlecht. Wobei man da natürlich auch nochmal unterscheiden kann, ist, wenn du jetzt ein bisschen Handeln bewegst im Fitnesscenter, wird es weniger schlimm oder beeinträchtigend sein, wie wenn du so ein HIIT-Training machst, wo du hochintensive Belastungen über dich ergehen lässt. Ja. Würde man mich vor die Wahl stellen, und ich bin wirklich ein passionierter Sportler, Sport und schlechter Schlaf oder guter Schlaf und kein Sport, würde ich mich aus der medizinischen Sicht für den Schlaf entscheiden. So toll und wichtig der Sport ist, wenn man damit den Schlaf negativ beeinträchtigen würde, würde ich mich für die Schlafqualität entscheiden, weil das einfach das A und O ist für den Erhalt unserer Gesundheit. Und jetzt will ich jetzt nicht die ganzen Dinge wiederholen, die der Schlafmediziner eh schon mehrfach genannt hat, aber natürlich gibt es so ein paar Dinge, die tatsächlich relevant sind, unabhängig von der Rhythmik, die wir schon erwähnt haben, also dass man wirklich schaut, dass man sich eine Zeit hernimmt, idealerweise. Da bringt der Rhythmus dann auch nichts, soll das zu Bett gehen eben nicht nach 0 Uhr stattfinden. Da ist dann wurscht, ob du eine Rhythmik hast, weil der Schlaf sozusagen vor 0 Uhr zu bedeutend ist, als dass man den streichen könnte, selbst wenn man dann immer ganz regelmäßig zu Bett geht und aufsteht. Natürlich, und das wird auch oft erfragt, wenn mir Patienten sagen, sie haben Schlafstörungen, dann kommt fast immer als erste Frage, haben Sie die Schlafproblematik, weil Sie grübeln, weil Sie Sorgen haben, weil Sie noch im Job sind und irgendwas mitnehmen? Und wenn das Problem ist, dann kann kein Gehirn der Welt abschalten. Und da bin ich eigentlich in der Beratung relativ streng und strikt und sage, pass auf, das ist einfach ein zu wichtiges Thema, als dass man da Kardinalfehler begehen dürfte. Das heißt, man muss versuchen, sich den Lebensalltag so einzurichten, dass das alles gut funktioniert. Und dir würde ich jetzt zum Beispiel sagen, na, pass auf, selbst wenn der Sport ein guter Ausgleich ist für den stressigen Job, würde ich, wenn das den Schlaf stört, den Sport wirklich in die frühen Morgenstunden verlegen. Ja, auch wenn es ein bisschen mühsam ist, das in der Früh zu machen. Aber der Schlaf darf einfach nicht beeinträchtigt werden. Und Ähnliches gilt natürlich, ist aber in der Praxis schwer umzusetzen, verstehe ich schon, ist Fernsehen, am Computer arbeiten, am Handy schauen, die ganzen Eindrücke, die unser Gehirn kriegt, unabhängig von den Lichtquellen, die wir auf uns einfließen lassen. Da weiß man ja auch, dass das für die Produktion der Schlafhormone und für das Runterfahren des Systems besonders schlecht ist. Das sind natürlich alles Probleme, auch Alkohol. Ja. Viele Menschen sagen, ist auch so, schlafen besser mit einem Glas Wein. Weiß man aber, dass das die Schlafqualität unterm Strich beeinträchtigt. Also da kann man wirklich viel gut und viel schlecht machen. Jetzt muss man nicht alles perfekt machen, das mache ich auch nicht. Frag mich mal, ob ich am Abend mit meiner Familie vor dem Fernseher sitze. Ja, wie die meisten. Und das ist auch okay, solange es den Schlaf nicht beeinträchtigt. Und wenn es den Schlaf beeinträchtigt, ist man halt wirklich gut beraten, alle Register zu ziehen.
Wenn du aus dem Würfel von der Arbeit kommst und Ding, dann ist es halt schwierig. Aber was bei mir schon mal viel geholfen hat, ist, dass ich das Handy weglege. Also ich komme heim, leg das Handy draußen im Flur hin und schau das nicht mehr an. Weil sonst, es ist ja, man ist zu verleitet, wenn du dann auf der Couch liegst und Fernsehen schaust, dass du immer wieder mal aufs Handy schaust. Mhm. Und ich habe alles, was so an Nachrichten aufploppen könnte, das habe ich mal abgedreht ab 21 Uhr und das Handy liegt draußen. Und man kann schon ein paar so Kleinigkeiten ändern, dass man halt runterkommt. Nicht? Und
ja, also runterkommen ist ein wichtiger Faktor und man darf nicht vergessen, dass selbst wenn das mal ganz lustig ist, aufs Handy zu schauen, da entstehen ja andauernd Eindrücke. Das Gehirn kriegt ja permanent Input über soziale Medien und das, was man so am Handy macht. Ja. Und wenn man sich so vorstellt, wie das früher so war, dann hat unser Gehirn jetzt ja eigentlich überhaupt keine Ruhephasen mehr. Ja. Früher hat man noch irgendwie, ist man wenigstens mal in der Straßenbahn gesessen und hat zum Fenster rausgeschaut und hat einfach nichts gemacht. Und schau dir jetzt mal die Leute in der Straßenbahn an, da ist jeder am Handy. Jeder.
Stimmt.
Zeitpunkt schlagen muss. Ja. Dementsprechend ist dieses, mal das Gehirn zur Ruhe kommen lassen, auch für den Schlaf hochbedeutend.
Mittlerweile schon Luxus. Richtig. Eigentlich, dass man sagt, das ist schon, also, und, ist schon ein Wahnsinn.
Wenn wir vielleicht zu dem gleich übergehen, zu den Hormonen, weil alles löst ja was aus, ne, wie du jetzt richtig sagst. Und vor allem, also ich muss mich auch nochmal schuldig zeigen, da, sogar wenn ich bei der Pille an der Kasse stehe und ein paar Minuten warten muss, holst das Handy raus und schaust nicht, weil du gar nicht mehr so das gewohnt bist, dass du einfach mal da stehst und wohin schaust. Also das ist schon, bin ja auch schuldig.
Ich sage das immer wieder in Interviews, dass sollte ich mal, was ab und zu vorkommt, im Stau stehen, genieße ich das. Also erstens bin ich, nachdem er rechtzeitig wegfährt und wenn, Staus sind Zwangspausen. Da kannst du einfach nichts machen, außer blöd aufs nächste Auto schauen oder beim Fenster rausschauen. Und Zwangspausen sind für uns, glaube ich, mittlerweile wirklich Gold wert, weil wir müssen, wie es im Wort enthalten ist, ja wirklich dazu gezwungen werden, mal nichts zu tun, weil wir immer was zu tun haben, wenn wir engagierte Menschen sind. Ja?
Ja. Ich glaube, dass es schwierig ist, dass du mit dir selber dann beschäftigst. Also, dass du dann wirklich sagst, so, okay, jetzt stehe ich da im Stau, jetzt das Handy weg, oder ich bin bei der Pille an der ich habe das Handy gar nicht mit. Wenn man denkt, was so in der kurzen Zeit, man.
Ja, da war ja mein Vorteilskarten oben.
Ja, nein, die habe ich extra im Gürteltaschen. Die lade ich da alles nicht auf. Ja. Weil dann habe ich das Handy wirklich.
Das stimmt. Mit.
Und ich vergesse es total oft. Also,
darum ist ja der Sport wieder so wichtig, wenn ich laufen gehe, Radfahren gehe, in der Natur bin. Da geht es nicht. Da bin ich, das ist schon richtig. Aber eben, jetzt gibt es ja schon Autos, ne, wo sich das Handy mit dem Bildschirm vorne verbindet. Das heißt, dann schaue ich auf den Bildschirm vorne, wenn ich im Stau stehe. Und es ist. Aber Zwangspause, das war gut, ja. Das stimmt. Wir werden das nächste Mal an dich erinnern. Jetzt zur Frage, was das in unserem Körper dann alles auslöst. Jetzt haben wir über Melatonin und Cortisol schon gesprochen. Sind die Hormone grundsätzlich einmal bei Mann und Frau komplett ident oder ist das ein bisschen unterschiedlich?
Also von den Hormonen, die es gibt, sind wir ident. Ja, also da haben wir alle sozusagen die gleiche Auswahl an Botenstoffen im Körper, aber natürlich gibt es haushohe Unterschiede in der Rhythmik der Hormone und natürlich auch in den Mengen. Also Frauen haben genauso Testosteron wie wir Männer, nur wir Männer haben viel mehr Testosteron als die Frauen und beim Östrogen ist es halt umgekehrt, haben wir auch im Blut und da haben die Frauen aber tendenziell zumindest wesentlich höhere Spiegel, so Zyklusmitte zum Beispiel, als wir Männer. Also das ist schon ähnlich. Hormone sind extrem sensible Strukturen, unterliegen auch Tagesrhythmen. Das heißt, man hat in der Früh andere Hormonwerte als am Abend. Bei uns Männern verläuft das alles etwas stabiler als bei den Damen. Da gibt es einen Zyklus, wo sich Hormone wirklich je nach Zyklusphase halt auch deutlich verändern können. Das merken auch viele Frauen. Und in Bezug auf auch die anderen Hormone ist Stress auch ein ganz, ganz großes Thema. Also was man als Gynäkologe tatsächlich sieht, sind Zyklusunregelmäßigkeiten nur durch Stress bedingt, ja, oder eine deutliche Verschlechterung prämenstrueller Beschwerden, wenn es stressig zugeht, oder eine deutliche Verschlechterung klimakterischer Beschwerden, wenn Frauen viel zu viel um die Ohren haben. Das heißt, diese stressigen Einflüsse auf unseren Körper, die ja mannigfaltig sind, betreffen auch das Gehirn, ja, also die Hypophyse und den Hypothalamus, das sind sozusagen die Regulationszentren unserer Hormone und damit dann halt auch wirklich Eierstöcke und Hoden, was man zum Beispiel wirklich oft sieht, beeindruckenderweise, das ist etwas, was ich sehr genieße, wenn ich einen Hormonstatus erhebe, dass man da jetzt nicht nur gravierende hormonelle Störungen erkennen kann und rauslesen kann, sondern man kriegt auch ein bisschen Gefühl dafür, wie belastet Menschen sind. Ich muss ja einschätzen können, was sind die Ursache, was ist der Grund für das Problem. Und da äußert sich eine chronische Stressbelastung. Das kann unterschiedlicher Natur sein, sehr, sehr häufig, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, in einem Abfall der männlichen Hormone. Ja, da gibt es ein männliches Hormon der Nebenniere, die Nebenniere ist unser Stressorgan, und da gibt es das Hormon DHEA, das ist eine Abkürzung, und dieses Hormon fällt deutlich ab, wenn Menschen chronisch stressbelastet sind. Es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, wo die Hormone nicht Einfluss nehmen. Ne? Egal, ob das die Stimmung ist oder der Schlaf, das Appetitverhalten, sexuell. Ist das
aus meiner Sicht noch ein bisschen Tabuthema in der Medizin? Weil eigentlich hört man jetzt, man macht Blutanalysen, man macht dies und jenes, ist schon klar. Aber so richtig tief kommt mir halt vor, aber ich habe das Glück, ich bin nicht oft bei Ärzten oder so. Ist das noch ein bisschen ein Tabuthema oder unbeachtet in der Medizin, dass man wirklich einen Fokus auf Hormone legen sollte oder Hormonanalysen, wie du es gerade gesagt hast?
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatowern.at. Werbung Ende.
Also mein Eindruck ist, dass das bei Männern immer noch sträflich vernachlässigt wird, also zu wenig beachtet, zu wenig untersucht, zu wenig beraten. Das Feedback kriege ich auch von Männern, die jetzt mich in der Verzweiflung aufsuchen, muss ich sagen, pass auf, ich finde jetzt irgendwie keinen Urologen, der mich da gut begleiten oder beraten kann. Das ist das, was ich so empfinde. Bei den Frauen eigentlich nicht. Der Frauen wissen, dass das Thema für sie ein wichtiges ist. Das beginnt ja auch schon bei der Verhütung in den ganz jungen Jahren. Das beginnt früh, wenn Beschwerden auftreten. Das Problem ist da eher, dass das eigentlich kein fixer Bestandteil der gynäkologischen Facharztausbildung ist, das Thema Hormone, obwohl es so wichtig ist. Das heißt, du musst das Glück haben, in deiner Ausbildung an Kliniken, Krankenhäusern zu sein, wo das gelehrt wird, oder du musst dich halt selber darum kümmern, es zu lernen. Und da gibt es wirklich einige Gynäkologen, die mit dem Thema nicht vertraut sind, was auch legitim ist, weil die Frauenheilkunde ein wirklich großes Gebiet darstellt. Da kann man nicht alles wissen. Und da ist natürlich dann manchmal Not am Manne, wenn Frau Hilfe sucht, aber der Gynäkologe sich mit diesem Thema nicht wirklich beschäftigt oder auskennt. Also das ist auch mein Gefühl, weil meine Ordination hier in Wien wirklich unter Anführungsstrichen überrannt wird. Also so viele Patienten, wie ich sehen könnte, kann ich nicht sehen und kann ich nicht beraten. Also Gott sei Dank ist dieses Thema Hormone und auch Menopause jetzt wirklich am Weg des Enttabuisierens, was ich auch für ganz, ganz wichtig und sinnvoll erachte, und auch eben dieses Thema Hormone wird mehr besprochen und diskutiert, aber da ist noch viel Bedarf da, ja.
Jetzt habe ich eine Frage, also das interessiert mich oder beschäftigt oder ich habe eine Tochter, gell, die kommt jetzt so in die Phase rein. Was ist für Mädchen, also früher so mit 15, Verhütung, war immer die Pille. Da gibt es nichts anderes, da war es so, gut oder schlecht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jetzt natürlich liest man mehr, hört man mehr, beschäftigt sie mehr. Was gibt es da für Empfehlungen bei jungen Mädchen, wo man sagt, okay, das wäre als Verhütung jetzt dann, wäre gut.
Die Frage ist pauschal schwer zu beantworten, weil ich bin jetzt, also der Trend der jungen Frau geht von der Pille weg. Trotzdem ist die Antibabypille immer noch die häufigste Verhütungsmethode der jungen Frau. Und diese Verhütungsmethode macht in vielen Fällen auch total Sinn. Wann macht es zum Beispiel Sinn, wenn eine junge Frau zu mir kommt und sagt, pass auf, ich brauche Verhütung. Ich habe wahnsinnige Regelschmerzen. Ich habe einen unregelmäßigen Zyklus. Ich habe Akne zum Beispiel. Dann sind das alles Faktoren, die du neben der sicheren Verhütung mit dem Einsatz einer Antibabypille positiv beeinflussen kannst. Das heißt, du schlägst sozusagen 4, 5 Fliegen mit einer Klappe und das junge Mädchen, die junge Frau wird damit überglücklich sein. Sichere Verhütung und alle Symptome und Probleme sind damit gelöst oder zumindest verbessert. Ja. Jetzt muss man aber auch immer dazu sagen, dass Antibabypillen theoretisch auch mal nicht gut vertragen werden können, Nebenwirkungen mit sich bringen können, die man nicht will, gewisse Risiken haben, wie ein erhöhtes Thromboserisiko zum Beispiel. Also man sollte jetzt auch nicht jeder jungen Frau eine Pille empfehlen. Das heißt, man kann ohne weiteres, wenn eine junge Frau kommt und sagt, auch mir geht super, überhaupt keine Beschwerden, keine starken Blutungen, keine Schmerzen im Rahmen der Menstruation, auch mal eine Kupferspirale oder was Ähnliches empfehlen. Und dafür sind Frauen immer empfänglicher geworden in den letzten Jahren, weil sie die Idee haben, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, künstliche Hormone über viele Jahre einzunehmen. Und deswegen die ausführliche Beratung im Sinne der Kontrazeptionsberatung, also was ist für dich persönlich individuell das Beste, was ganz, ganz wichtig ist?
Das ist echt ein Riesenthema, weil auch meine Tochter ist in dem Alter und ja, man überlegt natürlich und sagt, naja, Verhütungsmittel, das sollten die Männer machen, weil die gehören da auch an die Verantwortung.
Die jungen Männer, gell, also ich habe auch einen Sohn, ich würde jetzt nicht zu 100% sagen, dass der dann auch sein Hirn einschaut. Also ich würde das jetzt nie.
Aber wenn man klar darüber spricht, warum sollten sich immer die jungen Damen um das kümmern? Ja, da kämen zwei dazu.
Das ist ja die Pille für den Mann auch in Entwicklung, ja, also nicht am Markt, aber ist die Antibabypille für den Mann auch in Entwicklung. Ich glaube, das wird noch lange dauern, bis die jungen Männer bereit sein werden, dann auch mal eine Pille zu schlucken. Genau. Aber natürlich gehört das in beide Hände und beide Partner sollen lernen, sich da verantwortungsvoll zu verhalten. Und im Idealfall verwendet man ja Kondom und was zusätzlich bei jungen Paaren. Aber sehe ich ähnlich. Also muss nicht immer die Frau sich drum kümmern. Das Kondom ist halt in Bezug auf die Sicherheit der Verhütung nicht adäquat oder keine Äquivalent zur Antibabypille oder einer Spirale. Ist auch eine sichere Verhütung, aber das Thema, ich hätte gerne Verhütung, die so sicher wie irgendwie möglich ist, ist schon ein großes Thema. Und dann sind die Paare halt mit nur einem Kondom jetzt nicht ideal beraten.
Wenn wir jetzt schon beim Thema und vor allem bei der Frau sind und beim Zyklus, jetzt natürlich ist das für eine Frau ja wahnsinnig schwierig. Was kann die machen, wenn sie wirklich einen unregelmäßigen Zyklus hat oder schwere Blutungen hat, wenn sie im Berufsleben steht oder so im Profisport und natürlich jetzt hat man ja die Erkenntnisse, dass dann oftmals die Damen dann wirklich fehlen oder ausfallen oder dann nur dessen bedingt. Was empfiehlst du denen, wenn sie kommen und sagen, du, wie kann ich das in den Griff kriegen, dass ich nicht jedes Monat diese Probleme und vor allem auch Schmerzen habe?
Also man kann einiges machen. Da tatsächlich funktionieren auch viele Dinge in Bezug auf Lebensstilmaßnahmen. Das heißt, es gibt zum Beispiel viele Frauen, die wissen, dass sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Und wenn sie was nicht gut vertragen beim Essen und das im Speziellen in der zweiten Zyklushälfte konsumieren, wo die Beschwerden größer sind, ja, dann macht das die Situation meistens noch viel schlimmer. Wenn man beruflichen Stress hat, werden Menstruationsbeschwerden schlimmer. Das heißt, man ist schon ganz gut beraten, auch der Schlaf spielt eine Rolle, auch den Lifestyle so zu gestalten, dass man den eigenen Körper dabei unterstützt. Das gelingt jetzt meistens nur in einem gewissen Ausmaß. Also wer jetzt massive Regelschmerzen hat und extrem stark blutet, der sitzt am kürzeren Ast sozusagen. Also da kann man nicht alles über den Lebensstil regeln. Und dann kann man sowohl aus dem Bereich der orthomolekularen Medizin viel machen, also mit Vitalstoffen arbeiten, wie zum Beispiel Magnesium oder Omega-3-Fettsäuren. Es gibt Pflanzenextrakte, die in der Gynäkologie sehr etabliert sind, wie zum Beispiel Mönchspfeffer.
Okay.
Aber natürlich kann man auch mit Hormonen gut arbeiten, sowohl mit bioidenten Hormonen, das heißt Hormonen, die der Körper kennt, also die körpereigenen Strukturen entsprechen, den körpereigenen Hormonen entsprechen, als auch mit synthetischen Hormonen arbeiten. Das heißt, auch da kann man die Antibabypille einsetzen zur Linderung prämenstrueller Beschwerden, zur Linderung der Blutungsstärke zum Beispiel. Es gibt auch die Möglichkeit, Antibabypillen durchgehend einzunehmen, ohne die übliche Pause. Dann hat man gar keine Menstruation, was viele Frauen begrüßen. Oder man hat die Möglichkeit, zum Beispiel eine Hormonspirale der Frau in die Gebärmutter einzulegen, die auch in den meisten Fällen dazu führt, dass die Menstruation entweder unterdrückt wird oder zumindest deutlich schwächer wird, Regelschmerzen schwächer werden. Also da hat der Gynäkologe schon ein sehr, sehr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, je nachdem, was die Patientin halt in Anspruch nehmen will. Weil es gibt dann auch wieder Frauen, die sagen, auch Fremdkörper in meiner Gebärmutter fühlt sich irgendwie nicht so toll an. Und wenn das Bauchgefühl das ablehnt, dann würde ich auch eher davon abraten. Also du hast synthetische Hormone zur Verfügung, du hast bioidente Hormone zur Verfügung, Pflanzenextrakte, aber auch so banale Dinge wie eben Omega-3-Fettsäuren, Magnesium. Magnesium wirkt krampflösend. Tatsächlich, wenn man Magnesium in hohen Dosen einnimmt, in den Tagen vor der Menstruation, wirkt das für viele Frauen wirklich extrem symptomlindernd. Glaubt man gar nicht. Ja, mache ich aber gern und oft, weil natürlich viele Frauen sich denken, naja, wenn ich meine Problematik mit Magnesium verbessern kann, bin ich heilfroh, wenn ich kein synthetisches Hormon einnehmen muss. Also das wird schon sehr dankbar angenommen. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne eben mit diesem Thema oder versuche das eben sehr ganzheitlich zu gestalten und nehme dann aber auch die Patienten eben in die Pflicht und sage, pass auf, wenn du weißt, dass die zweite Zyklushälfte mühsam ist, achte auf eine gute Ernährung, achte auf guten Schlaf, achte darauf, dass du wenig oder keinen Alkohol trinkst, weil das auch meistens die Symptomatik verschlechtert, und versuche eben je nach Möglichkeit Stress zu meiden, so gut es geht, weil das alles Einflussfaktoren sind.
Wenn du zuerst gesagt hast, wenn man die Pille dann durchnimmt, ohne Pause, dann hat man ja die Blutung nicht. Ist das gut für den Körper, für den weiblichen, wenn ich da die Blutung so stoppe die ganze Zeit, über einen längeren Zeitraum?
Die Frage wird ganz oft gestellt, ja, weil doch einige Frauen die Idee haben, dass die Menstruation entgiftet und reinigt, dass da sozusagen was raus muss. Ja. Aber du musst wissen, dass wenn man eine Antibabypille durchgehend einnimmt, dann wird der körpereigene Hormonhaushalt so weit unterdrückt, dass die Gebärmutterschleimhaut sich ja gar nicht aufbaut. Das heißt, die bleibt dann meistens ganz flach durch die Einnahme der Pille und die Blutung kommt nur durch das Absetzen des Hormons. Und Menstruationsblutungen entstehen ja auch nur, weil du nicht schwanger geworden bist. Das heißt, man müsste sich da ja auch die Frage stellen, oh, wenn ich schwanger werde und 9 Monate nicht blute, ist das doch nicht schlecht für meinen Körper? De facto kann man eben alles mit Nein beantworten. Weder die Schwangerschaft noch das Unterdrücken der Menstruation hat gesundheitliche Nachteile. Und ganz im Gegenteil, es gibt so viele Frauen, die wirklich sich fürchten vor der Periode, jeden Monat wieder oder vor der Phase vor der Menstruation, weil die wirklich massive prämenstruelle Beschwerden entwickeln, bis hin im Worst Case zu suizidalen Gedanken. Es gibt immer wieder Frauen, die dermaßen ausgeprägte Stimmungsprobleme entwickeln vor der Menstruation, dass sie Selbstmordgedanken haben, obwohl sie eigentlich glücklich sind und ein gutes Leben haben. Also das ist dieses prämenstruelles dysphorische Syndrom, nennt sich das, wo das PMS sozusagen richtig stark ausgeprägt ist und die Damen wirklich extrem belastet. Und wenn man sowas mit einer Pille beheben könnte oder kann, ist das natürlich Gold wert.
Absolut richtig. Und wie kann man jetzt einer Frau jetzt raten, was sie tun sollte? Jetzt hört man das. Wie macht man da eine Hormonanalyse? Oder was wäre jetzt der erste Schritt, was man tun sollte, dass man mal auf den Ganzen auf den Weg kommt?
Also der erste Schritt ist sicherlich der Schritt zum Frauenarzt oder Frauenärztin des Vertrauens, dass man sich dort mal beraten lässt. Ja, es gibt dann schon die Möglichkeit einer Hormonanalyse. Das passiert primär über das Blut und wird in Österreich sogar von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Also das ist auch nicht, was die Kosten angeht, nicht limitierend. Da kann man mal nachschauen, ob man irgendwo Auffälligkeiten im Hormonstatus entdeckt. Es gibt beim PMS aber sehr oft den Fall, dass man im Hormonhaushalt nichts Krankhaftes erkennt. Ja. Und okay. Da weiß man jetzt nicht genau, ist das Progesteron, wenn man das in der zweiten Zyklushälfte produziert, unterliegt das Schwankungen. Es gibt die Idee von Progesteronresistenzen, wo sozusagen die Wirkung des Progesterons nicht ordentlich stattfindet. Also unterschiedliche Thesen, warum Frauen unter dem prämenstruellen Syndrom leiden. Also man kann einen Hormonstatus machen, man müsste das aber nicht. Also wenn jetzt die Symptomatik ganz klar für ein PMS spricht, dann könnte man auch einfach mal sagen, okay, pass auf, probier mal Mönchspfeffer aus als Beispiel, nimm das ein und schau, wie es da geht. Die Frage ist auch immer, muss sich überlegen als Arzt, wenn man sich mit den Hormonen auskennt, dann ist ein Hormonstatus ja sinnvoll, dann kann man ihn interpretieren. Wenn man sich mit den Hormonen aber nicht auskennt, dann bringt das Erheben eines Hormonstatus relativ wenig, weil ich weiß ja nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann sozusagen eher nicht analysieren. Das sind sehr kostenintensive Untersuchungen für die Kasse. Das muss ich ja so gut überlegen als Arzt. Wann, bei welcher Frau mache ich eine Hormonanalyse? Aber grundprinzipiell, also zumindest in meiner Praxis, wird das oft durchgeführt, macht auch oft Sinn. Und man kann dann eben gut Dinge rauslesen, die auffällig sein könnten oder nicht.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Zeit angekommen, aber noch eine Frage habe ich, weil wir natürlich jetzt so ausführlich über die Frau gesprochen haben, was ja auch komplex ist. Aber was betrifft denn den Mann? Wir haben jetzt nicht
genau Zyklus. Die gleichen Hormone. Cortisol wirklich am schlimmsten.
Es ist schon, ich würde mal eben, wir haben es anfangs schon angesprochen, also das Testosteron ist ein unfassbar bedeutendes Hormon für den Mann. Ja. Das heißt, einen Testosteronmangel sollte man im Auge behalten, weil wir wissen, dass ein Testosteronmangel auf die Stimmung gehen kann, das Sexualleben beeinträchtigen kann, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, für den Knochen nicht gut ist. Also das ist ein ganz bedeutendes Hormon. Und es gibt ja auch einige Männer, die zum Beispiel depressiv verstimmt sind oder andere gesundheitliche Probleme haben. Da wird meines Erachtens zu wenig und zu selten gemessen. Ja, also wenn die Symptomatik auch einen Hinweis dafür gibt, dass es theoretisch auch mit dem Testosteron zusammenhängen könnte. Und das ist wahrscheinlich öfter der Fall, als wir es wissen, weil einfach zu wenig gemessen wird in Österreich. In Amerika ist das ganz anders. Da ist ja so dann auch der Ersatz und die Therapie mit Testosteron hat einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Europa. Wird auch wahrscheinlich wieder übertrieben in Amerika, weil da ist es so en vogue, ab Mitte 40 oder Anfang 40 Testosteron zuzuführen. Das befürworte ich natürlich nicht. Aber es ist ein wichtiges Hormon. Ich wäre heuer 50 und messe bei mir Testosteronspiegel zumindest einmal im Jahr, einfach um zu schauen, wie die Testosteronwerte aussehen. Und ist mir wichtig, dass das passt. Und ich weise auch mal darauf hin, wenn Freunde oder Männer zu mir kommen mit gewissen Symptomen, dass es rein theoretisch auch am Testosteron liegen kann. Und das, was man oft sieht, ist zum Beispiel, und das ist ja ein Riesenthema, ist Übergewicht oder Fettleibigkeit. Ja, also wenn Männer einen Bauch vor sich hertragen, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass die niedrige Testosteronspiegel haben. Bauchfett killt das Testosteron. Und das ist nicht gut. Selbst wenn man keine Symptome hat, niedrige Testosteronwerte sind für die Gesundheit des Mannes nicht gut.
Ja, ja, natürlich. Ja. Bauchgriff, ja.
Ich kann deinen Bauch nicht sehen.
Nein, hat ja keinen Bauch.
Ich hab meinen Status schon erhoben, aber trotzdem, es ist halt so ein. Männer beachten es oft gar nicht, ne, und sagen, okay, das ist alles ein Frauenthema, die sollten das.
Aber es gibt auch. Ja auch, also wir haben so einen Hormonstatus generell schon mal alle gemacht und es gibt ja auch so eine Hormoncreme, also die wird ja dann zusammengemischt und da ist ja das Hormon drinnen, was dir fehlt oder so, was hältst du von dem? Das trocknet sich immer an einer anderen Stelle auf dann.
Ja, also es gibt Hormoncremen, ja, man kann grundprinzipiell ganz viele verschiedene Hormone in Cremen verarbeiten lassen vom Apotheker. Ja. Und die sogenannte transdermale Form der Verabreichung, also wenn man das über die Haut verabreicht, ist durchaus eine gängige und auch eine gute, weil die Haut zumindest an vielen, nicht an allen Stellen Hormone sehr gut aufnehmen kann. Und die Idee dahinter ist, dass man jetzt nichts schluckt. Weil wenn man was schluckt, wird das ja direkt über die Leber verstoffwechselt, verachtet dann die Leber und man braucht auch tendenziell höhere Dosen, wenn man was schluckt. Und dementsprechend ist die Verabreichung über die Haut von Hormonen gängig und auch gut. Ja, nicht alles funktioniert gut über die Haut, aber vieles zumindest. Manche Dinge schluckt man besser, manche schmiert man besser. Das heißt, da braucht man schon viel Erfahrung und auch das Wissen, welches Hormon man in welchen Dosen wie kombiniert, wie verabreicht, denn manchmal will man auch, dass man Hormon schluckt, weil Stoffwechselprodukte entstehen, wenn man schluckt, die man will. Ja, also es ist wirklich recht komplex und kompliziert. Das heißt, man darf oder sollte es nicht pauschalieren, indem man sagt, alle, die eine Hormontherapie brauchen, sollten das schmieren. Ja, das ist schlichtweg falsch. Es gibt auch Vaginalzäpfchen oder irgendwas zum Schlucken. Es gibt auch Tropfen für die Mundschleimhaut. Also da kann man sich recht austoben und sollte das eben immer sehr individuell visualisieren. Aber grundsätzlich bin ich Befürworter einer Hormontherapie, wenn die Indikation passt. Also muss ich überlegen, wer braucht was, warum braucht man was, ist das notwendig, kann man das irgendwie anders regeln und dementsprechend verfolge ich eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, dieser Lifestyle vor dem Einsatz von Pflanzenextrakten oder Vitalstoffen, vor dem Einsatz von Hormontherapien oder klassischen schulmedizinischen Therapien.
Lass mich das einmal. Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend und wertvoll und wird sicher noch ein paar andere Themen geben. Vielleicht schaffen wir es ja mal zu einer zweiten Folge, aber das ist natürlich, diese Welt ist so groß und umfangreich und komplex und man sollte da wirklich auf viele Faktoren, wie du sie jetzt genannt hast, Acht geben. Zum Schluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns auf ein paar kurze Antworten.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ich habe so ein privilegiertes Leben, dass ich tatsächlich der Meinung wäre, fast gar nichts anders zu machen, auch mit allen Fehlern, die ich begangen habe. Außer einer Sache, konnte ich aber nicht anders gestalten. Ich wäre gerne rückblickend früher Vater geworden. Ich habe aber meine Frau erst relativ spät kennengelernt und dementsprechend habe ich meinen ersten Sohn erst mit 37 bekommen und den zweiten dann 2 Jahre später. Und meine Frau ist einiges jünger als ich und da sehe ich immer, wie cool das ist, wenn man so ganz junge Eltern hat. Und deswegen, wenn ich mir das hätte aussuchen können mit der gleichen Frau, mit der ich jetzt auch noch zusammen bin, dann hätte ich ganz cool gefunden, so 5, 6, 7 Jahre früher Vater geworden zu sein. Aber das ging leider nicht anders.
Aber trotzdem. Was ist dein Lieblingsessen?
Also ich bin leidenschaftlicher Koch und esse auch gerne, habe de facto aber eigentlich kein klassisches Leibgericht. Das, was ich wirklich gerne esse, leider unter Anführungsstrichen, ist ein richtig gutes Stück Fleisch vom Grill. Esse leidenschaftlich gerne Fleisch.
Ja. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen?
Tatsächlich, weil ich eine ganz große Leidenschaft habe für Sport, reise ich sehr, sehr gerne in die USA.
Ah ja.
American Football, meine Kinder spielen auch American Football. Ich habe es auch gespielt früher. Und wir sind sozusagen große Sportfans alle zusammen. Und das sind die Amerikaner halt einfach unschlagbar, was die Leidenschaft für Sport angeht.
Das ist absolut richtig. Ja, schön. Vielen Dank für deine Zeit und für die spannende Folge. Und dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute und vor allem auch in eurer Nation und beim Sport.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!